Moin Moin, hier ist Marcel von Existent und ihr hört Pommesgabel, den Podcast von powermetal.de.
Hallo und herzlich willkommen bei Pommesgabel, dem Podcast von powermetal.de. Ich habe heute eine ganz weirde Situation, denn bei mir ist Marcel, aber es ist nicht der Marcel, der sonst immer da ist, nämlich es ist der Marcel von Existent, wie ihr gerade schon gehört habt. Hallo Marcel.
Moin Moin Pia, hi.
Hi. Stell dich selbst und deine Band doch bitte mal kurz vor, für diejenigen, die euch noch nicht kennen.
Ja, erstmal entschuldige, dass dein Kollege nicht dabei ist und du jetzt mit mir hier antreten musst, aber
das ist völlig in Ordnung.
Zu mir und meiner Band. Genau, ich spiele bei Existent. Wir machen deutschsprachige Rockmusik mit einigen Metal-Elementen und sind seit, naja, man mag sich drüber streiten intern in der Band, so ungefähr seit 2010 am Start und hatten eine längere Pause hingelegt und sind jetzt wieder zurück mit einer neuen EP, mit einer 5-Track-EP, Kartenhaus heißt sie, die am 23.07. kommt.
Jetzt hast du mir das schon vorweggenommen, was ich gerade sagen wollte. Genau, 23. Juli Kartenhaus. Was dürfen eure Fans denn da erwarten?
Ja, also für alle, die uns bereits kennen, die kennen ja wahrscheinlich unser Debütalbum Startschuss, welches 2016 kam, wenn ich mich jetzt nicht komplett täusche.
Das ist auch das, was ich nachgeschaut habe, ja.
Okay, super. Genau, das war auf jeden Fall unsere erste Platte, relativ rockig angehaucht. Ich hatte es ja gerade schon angesprochen, wir hatten dann eine etwas längere Pause nach dem Album-Release und nach einigen Live-Auftritten und haben einfach mal so ein bisschen gecheckt, wo wollen wir hin mit unserer Mucke, was hat sich alles bei uns privat verändert, was hören wir jetzt eigentlich primär für Musik und was wollen wir gerne machen, und da haben wir doch festgestellt, dass die ein oder anderen härteren Klänge doch ganz gut zu uns passen würden, und wir haben einfach mal das Songwriting begonnen und festgestellt, dass das viel mehr Bock macht und haben also auf der Kartenhaus-EP, die kommt, auch durchaus mal etwas härtere Gitarrenbretter dabei.
Okay. Ich glaube, drei Songs sind ja schon released worden, nämlich Tic-Tac, dann Kartenhaus und der dritte hieß, glaube ich, Im freien Fall, ne?
Genau, richtig, so ist es. Ja, wir haben tatsächlich relativ viel vorweggenommen. Die anderen beiden Tracks heißen Panik und ein sehr, sehr langer Songtitel, Das Haus am Ende dieser Straße, ist auch dabei, welches dann die obligatorische Ballade auf einem Album/EP darstellt. Ansonsten die drei, die du gerade genannt hattest.
Wie man schon merkt, eure Texte sind auf Deutsch, was ich persönlich sehr mutig finde, denn Englisch ist man ja eigentlich gewohnt und es gibt ein paar Leute, zu denen ich mich ehrlicherweise auch dazu zähle, die mit deutschen Texten selten was anfangen können. Wie kam es dazu, dass ihr eure Muttersprache für die Lyrics verwendet?
Ja, eine Frage, die wir oft zu hören bekommen, und auch da sind die Antworten sehr unterschiedlich. Die ehrlichste und wohl aufregendste Antwort ist, wenn man mit jungen Jahren mit Mucke anfängt, dann liegt einem die Muttersprache natürlich am meisten. Und demnach habe ich gesagt, komm Leute, wenn ich hier den Kram singen soll, dann lass uns das mal in Deutsch machen, weil das kann ich, glaube ich, am besten. Und dabei ist es einfach geblieben. Wir haben einfach uns damit irgendwann abgefunden und gesagt, so, hey, irgendwie funktioniert es gut, die Leute feiern es und irgendwie finden wir es auch jetzt nicht peinlich. Let's do it.
Das ist spannend, denn ich habe früher klassischen Gesangsunterricht gehabt und ich fand es immer total seltsam, auf Deutsch zu singen. Also ich habe immer lieber auf Englisch, Italienisch, Französisch irgendwas gesungen. Bin irgendwann dahinter gekommen, dass es daran liegt, wenn ich etwas auf Deutsch sage, dann ist es ehrlicher. Also dann kann ich mich nicht irgendwie dahinter verstecken, ich habe die falschen Vokabeln benutzt oder so, sondern es ist dann genau das, wie ich es meine und nicht irgendwie verschnörkelt oder drumherum gesprochen.
Ja, auf jeden Fall erstmal Chapeau für deine ganzen Kenntnisse hier. Das ist ja enorm. Da war ich mir natürlich gar nicht bewusst. Respekt. Aber es ist, du hast absolut recht. Also es ist tatsächlich so, dass es sehr wichtig ist, finde ich, was man in einer, in Anführungsstrichen, deutschen Line in einem Songtext sagt. Da ist jede Line, finde ich, relativ wichtig. Zumindest haben wir uns das bei der EP auch so gedacht, weil jeder versteht's und jeder reduziert die Musik ja auch streng genommen auf den Text. Mhm. Also das ist auf jeden Fall immer so das Feedback, was wir sehr oft kriegen und was ich auch einfach mitkriege, wenn ich selber Musik höre oder wenn Bekannte von uns irgendwie die Mucke anhören. und auch andere deutschsprachige Künstler, dann heißt es ja immer so, ja, cooler Text oder na, der Text geht gar nicht.
Bei euch ist es ja auch so, ihr habt ja auch tatsächlich was zu sagen. Also ihr seid ja eine politisch-gesellschaftskritische Band. Da macht es ja dann durchaus Sinn, auch das in der Sprache zu tun, die das Publikum auch eindeutig versteht. Aber trotzdem mal runtergebrochen, was ist denn eure Kernbotschaft?
Ja, unsere Kernbotschaft ist wohl auch ein Teil dessen, welche sich neu entwickelt hat. Wir waren früher noch relativ jung und haben halt einfach sorglos Musik gemacht. Machen wir natürlich heute immer noch, aber halt alles ein bisschen sortierter und wir machen uns mehr Gedanken darüber, was wir sagen, wie wir es sagen und was wir überhaupt den Leuten mit an die Hand geben wollen und was wir überhaupt als Message irgendwie in die Welt verbreiten wollen. Und da ist einfach aufgefallen, schon beim ganzen Songwriting-Prozess, dass wir mit unseren Texten jetzt nicht die Welt verbessern wollen und auch mit unserer Musik nicht unbedingt. Das werden wir wohl auf dem Level auch nicht schaffen. Aber jeder kann einen Teil dazu beitragen, dass man in unseren Augen eine positive Botschaft irgendwie weiterträgt und dass die gehört wird. Und ganz, ganz wichtig haben wir gesagt, vielleicht hilft es einfach dabei, auch ein Bewusstsein zu schaffen für gewisse Dinge, wie gerade umwelttechnische Themen und politische Themen und so weiter und so fort.
Hm. Ja, und gerade bei Im freien Fall schneidet ihr auch das Thema Rassismus ein bisschen an oder ein bisschen mehr. Was ja heute, wir sprechen einen Tag nach dem EM-Finale, wieder extrem präsent geworden ist.
Ja, das ist es ist fast traurig sogar schon, dass man darüber jetzt, ja, es ist definitiv traurig, dass man darüber in dem Kontext sprechen muss, weil ich habe gerade gestern tatsächlich das Finale mit meiner Freundin geguckt und dann war das so super plakativ. Ich habe tatsächlich gesehen, also natürlich habe ich gesehen, dass da zwei Elfmeter verschossen wurden. Ich denke ja, darauf willst du abzielen. Mhm. Ich habe es direkt eigentlich danach in den Gesichtern im Publikum teilweise gesehen, so in den Camps, die dann darüber geflogen sind, dachte mir so, nicht so gut, aber der ein oder andere Engländer wird das dann doch irgendwie wieder auf die Rasse reduzieren, so welches ja bei denen so gesagt wird in dieser Form. Und was natürlich komplett grauenhaft ist, weil es steht ja komplett außer Frage, das hätte ja jeder andere verschießen können. Und stellen wir auch viel ins Bewusstsein, dass dieses Thema nicht nur in Deutschland, sondern auch wirklich global ein Riesenproblem ist.
Auf jeden Fall. Und es ist auch wert, sich damit zu beschäftigen. Gerade im Fußballkontext hat Mesut Özil das mal ziemlich gut runtergebrochen. Solange wir gewinnen, gehören wir dazu, sind wir Deutsche. Und wenn wir verlieren, dann sind wir wieder die Ausländer.
Ja, es ist richtig. Stimmt natürlich. Ich weiß jetzt nicht, inwiefern er im jetzigen Stand noch so seine Worte noch eine Riesenrolle spielen. Aber das, was er damals dazu gesagt hat, finde ich absolut, absolut richtig. Genau das ist ja gestern eingetreten.
Mhm. Gab es zu eurem Video Im freien Fall? Es ist sehr gut produziert. Es ist ein sehr krasses Video auch. Macht auch in gewisser Weise Spaß, sich das anzuschauen. Von daher, wer sich das jetzt angucken möchte, schaut mal in die Shownotes. Da könnt ihr direkt hinklicken und euch das angucken und dann bitte wieder diesen Podcast weiterhören danach. Aber in diesem Song und auch in dem Video speziell schießt ihr ein bisschen mehr gegen die AfD und auch die Querdenkenszene. Gab es von der Seite Reaktionen darauf?
Ja, also erstmal vielen Dank für die Props, was das Video anbelangt. Die würde ich direkt mal unserem Kameramann weiterreichen, der sich das natürlich ja auch hoffentlich anhören wird. Und der ist, by the way, auch mein Mitbewohner und immer ganz fleißig mit dabei, Ideen umzusetzen, die wir hier zusammenschustern. Und dieses Video war tatsächlich in der Corona-Zeit an wirklich einem Drehtag eigentlich relativ schnell abgefrühstückt, aber wir haben halt wirklich gesagt, hier steht der Text im Vordergrund und wir wollen das einfach mit einem visuellen Bild untermalen so und ist schön, dass das scheinbar irgendwie geklappt hat und man sieht auch tatsächlich, dass es wohl irgendwie funktioniert hat, weil es ist, wie du sagst, wir haben extrem viel Konter bekommen und das hätten wir in der Form gar nicht so gedacht, weil wir waren so lange in Anführungsstrichen von der Bildfläche verschwunden und jetzt plötzlich hauen wir dann mit der zweiten Single einen Song raus, der halt wieder politisch ist und da haben wir dann doch einen ganz, also für unsere Verhältnisse schon einen recht starken Shitstorm hingelegt, denn wir haben es teilweise in den YouTube-Kommentaren gelesen, da war es aber noch relativ verhalten. Das größte Problem waren so Social Media Ads, die wir geschaltet haben. Also wir haben ganz bewusst natürlich dann uns als Zielgruppe andere Bands genommen aus dem deutschsprachigen Segment, ob das jetzt die Toten Hosen sind oder ob das die Donuts sind etc. Und die Leute kriegen dann natürlich bei Facebook und Instagram dann halt unsere Werbeclips ausgespielt. Und besonders bei Facebook ist aufgefallen, dass extremst viele Hate-Kommentare zustande gekommen sind. Also da gab es eigentlich keinen Tag, in dem wir mal nicht irgendwie mindestens 5, 6 Hate-Kommentare darunter lesen mussten. So. Und die waren wirklich schon hart unter der Gürtellinie und wirklich super stupid, dass man denkt so, okay, alles klar, genau euretwegen haben wir diesen Song gemacht. So. Und wir sind auch jetzt schon am Überlegen, ob wir genau diese Kommentare, wir haben die gescreenshottet und wir sind am Überlegen, die natürlich genauso wie sie sind aufzugreifen und nochmal irgendwie weiter zu verarbeiten, weil irgendwie ist es eine Sache, da muss man drüber reden.
Ja, das hat eine Band gemacht, ich glaube War on Women heißen die. Das ist eine Band, die fast nur aus Frauen besteht. Ich glaube, ein Mann oder zwei Männer sind da mit drin und die haben immer ganz viele sexistische Kommentare gekriegt und dann haben die einfach einen Song draus gemacht, wo sie diese YouTube-Kommentare vorlesen.
Ach, geil.
Aber ja, wie du sagst, es kommt dann irgendwie doch bei den richtigen Leuten an.
Auf jeden Fall. Einerseits ist es natürlich dann in Anführungsstrichen gut, dass die Leute sich getriggert fühlen, weil das ist ja auch das, was man damit irgendwie auch auslösen will. Andererseits ist es natürlich auch für uns als Band ein bisschen blöd gewesen, weil jeder, der sich da in dem Werbebereich so ein bisschen auskennt, weiß ja, dass sobald man darauf klickt, kostet das ja irgendwie doch Geld. Hm. Auch wenn es nur ein kleiner Betrag ist, aber wenn immer die falschen Leute raufklicken und irgendwie Kommentare hinterlassen, dann verfehlt man halt komplett die Zielgruppe, weil der Algorithmus natürlich dann nur noch solche Leute irgendwie einschließt.
Ja.
Und dann wird das so ein bisschen ausgetrickst. Irgendwie da gehen ein bisschen negative Grüße an Facebook raus auf jeden Fall.
Du hast gerade schon euren Kameramann bzw. Videoproduzentin angesprochen, der wahrscheinlich auch das Video zu TikTok gemacht hat, oder?
Genau, richtig.
In dem Video, ich sag jetzt mal, werden Alltagssituationen gezeigt bzw. eher nachgestellt. Hätte das Video anders ausgesehen, wenn wir keine Pandemie hätten, oder war es genauso gedacht, wie es geworden ist?
Das ist eigentlich relativ leicht zu beantworten, weil dieses Video ist tatsächlich schon sehr früh entstanden. Und zwar, ich meine, von vor ungefähr genau 2 Jahren. Da haben wir tatsächlich schon das Kartenhaus-Video und das TikTok-Video in der Golanwerft in Lübeck gedreht, in 2 verschiedenen Räumlichkeiten. Und daher gab es jetzt natürlich gar keine Alternative mehr, das irgendwie noch auf die jetzige Zeit anzupassen. Aber tatsächlich, diese Frage habe ich auch schon öfter jetzt irgendwie mal gehört. Und ist ja doch irgendwie witzig, dass der jetzt immer noch so den Zahn der Zeit trifft,
ja.
Der Song und auch das Video. Es ist im Prinzip irgendwie so ein Homeoffice-Dude, ne? Oder ein Office-Dude, der halt viel am Rumstressen ist, ja.
Ja, oder bei manchen Szenen habe ich mich dann gefragt, das ist ja eine Busszene zum Beispiel, ob man das sonst in einem richtigen Bus gedreht hätte oder ob man das einfach in richtigen Büroräumen teilweise gedreht hätte. Es ist ja alles in einer Halle, die irgendwie mit Schwarz ausgekleidet wurde oder so. So sieht es für mich aus.
Ja, genau. Wir hatten so ein bisschen versucht, da künstlerisch ans Werk zu gehen und haben gesagt, wir wollten jetzt nicht, genau wie du sagtest, halt irgendwie in einem Bus oder in einem Office oder so drehen, sondern wir haben gesagt, irgendwie wäre es geil, alles in so einem Art No-Room zu haben. Das halt drumherum alles schwarz ist, ist jetzt keine große Innovation. Man kennt das natürlich auch von anderen Bands. Aber irgendwie lässt das in meinen Augen relativ viel Platz für Interpretation. Und das war so unser Ansatz. Und beziehungsweise, also wir schreiben den Song, dann meistens habe ich irgendeine blöde Idee und dann für ein Video. Und dann erzähle ich das hier meinem Kollegen Finn Köln, heißt der Gute. Und der sagt dann nur, an sich gar nicht verkehrt, aber die Umsetzung, ja. Und am Ende einigen wir uns immer auf irgendwas und er bringt noch richtig coole Ideen rein und dann wird daraus irgendwie ein Video. Genau, in dem Fall war das halt tatsächlich genauso gewollt.
Wo wir schon bei der Pandemie sind, die Kulturbranche und speziell der Live-Musiksektor stand jetzt ziemlich lange still. Jetzt geht's langsam wieder los. Sind von euch auch Auftritte geplant, wenn eure EP dann raus ist?
Bisher tatsächlich noch nicht. Also es ist schön, dass es wieder losgeht, sei mal an dieser Stelle gesagt. Wir hoffen auch, klopfen auf Holz alle jetzt mal hier imaginär, dass das auch fortlaufend so bleibt. Aber es ist tatsächlich so, dass wir sehr viel im Hintergrund organisieren mussten und erst wieder aufbauen mussten an dem ganzen Band-Setup. Wir mussten einen neuen Drummer finden jetzt. Das ist immer noch gerade im Prozess, der aber sehr gut läuft gerade eigentlich. Wir haben hatten einen Website-Relaunch hinter uns. Da haben wir uns komplett selbst gekümmert, weil wir halt alles independent machen, also komplett ohne Management, komplett ohne Label etc. Das war tatsächlich sehr, sehr viel Arbeit. Auch die ganzen Kampagnen, die dann mitfahren mit so einem EPVÖ. Und ja, da haben wir dann irgendwann gesagt, ja, meine Güte, live, ja, stellen wir hinten an. Und ja, plötzlich geht es natürlich mal wieder ein bisschen. Hätte man noch weiter vorausschauen können. Aber ich sag mal so, wir hoffen, dass wir da bald ein paar Daten nachlegen können. Es ist auf jeden Fall in unseren Köpfen und es ist ein Schritt, den wir jetzt angehen werden.
Dann drücke ich euch die Daumen, dass ihr das neue Release bald auch auf die Bühne bringen könnt.
Ja, danke, danke.
Konntet ihr denn in den vergangenen Monaten euch treffen zum Proben oder ist es so, dass ihr dann jetzt erstmal wieder auch miteinander warm werden müsstet?
Ja, es ist so eine Mischung aus beidem. Also wir konnten uns jetzt in der letzten Zeit mal wieder treffen. Das war auch sehr ergiebig. Man musste sich trotzdem mal wieder so ein bisschen persönlich annähern, auch musikalisch, weil man echt lange nur zu Hause vor sich hingedaddelt hat. Und so dieses, wir stehen zusammen in einem Raum und spielen zusammen Musik, das ist tatsächlich eine Sache, die muss man ab und zu mal machen. Denn sonst fängt man an, nur noch auf sich zu hören und nicht mehr auf die Person neben einen. So, und das hat tatsächlich erstmal wieder ein paar Anläufe gebraucht, bis man gesagt hat, boah, jetzt ist das Feeling wieder ganz cool, jetzt läuft das alles wieder. Wir haben momentan alles technisch relativ umgestellt, dass wir eigentlich sehr viel Digital-Equipment spielen. Ich weiß, es ist nicht sonderlich Rock'n'Roll, aber es ist tatsächlich immer das, was am schnellsten live umsetzbar ist, wenn es auch um das Thema Festival etc. geht. Da war halt jetzt auch ein Hauptproblem, dass wir halt gerade bei der Drummer-Suche waren, deswegen halt immer nur auf Playback-Drums gezockt haben und das war natürlich auch selten erfüllend, aber nichtsdestotrotz hatten wir jetzt mal wieder 2 Proben mit einem Drummer und es ist auf jeden Fall in Aussicht, dass der auch unser fester vierter Mann wird und dann sind wir wieder komplett und existent. Haha.
Ihr supportet auch Sea Shepherd. Hängt das mit eurer Heimat, der Hafenstadt Hamburg, zusammen oder was macht Sea Shepherd aus deiner Sicht besonders unterstützenswert?
Die Meere zur See ist wahrscheinlich nicht ganz zu leugnen. Das stimmt auf jeden Fall. Gerade in Hamburg hat man ja auch viele Sea Shepherd-Unterstützer. Auch da gehen Grüße raus im positiven Sinne. Ja, wir haben uns einfach bei der EP als Ziel gesetzt, wie wir einfach das Bewusstsein der Leute vielleicht ein bisschen erreichen wollen. Wir haben gesagt, was können wir darüber hinaus noch tun? Und was, finde ich, jeder machen kann, ist irgendwie einen kleinen finanziellen Anteil dazu beitragen, dass Bewusstsein weitergeschaffen wird und dass auch Leute, die halt tagtäglich da wirklich für kämpfen, dass halt unsere Umwelt geschützt wird, dass wir die supporten. Und da haben wir gesagt, ja, von einer EP, ist man mal ganz ehrlich, haben wir ja erstmal ein paar Ausgaben, aber alles, was dann gekauft wird, davon Euro wegzunehmen, tut uns ja nicht weh und wir können was Gutes tun, wir können mit unseren Fans was Gutes tun und Sea Shepherd ist einfach in unseren Augen eine Organisation, die schon sehr viel gemacht hat, also da gibt es ja wirklich coole Zahlen, so wie die in Japan zum Beispiel, ich glaube, die haben irgendwie schon über 6.000 Wale gerettet, sie greifen halt etwas radikaler durch als die ein oder andere Organisation sonst. Das war einfach ein Thema für uns zu sagen, klar, man begibt sich da auch immer so ein bisschen mit auf Glatteis, weil wie weit darf eine Organisation gehen und so weiter und so fort. Aber wir haben es für gut befunden und haben gesagt, ja, bei der EP wollen wir auf jeden Fall mit Sea Shepherd zusammenarbeiten. Und auch wenn es jetzt erstmal nur ein kleiner Teil natürlich ist, den wir da beitragen, vielleicht können wir das irgendwann in einem größeren Rahmen irgendwie stattfinden lassen, gerade wenn es wieder um Live-Gigs geht und so weiter. Wir sind auch mit denen im Gespräch und haben überlegt, dann natürlich auch irgendwie mal einen Stand bei uns neben dem Merch-Stand irgendwie zu eröffnen. Und ja, dann lässt sich da bestimmt nochmal was Cooles machen.
Das heißt, jetzt geht von jeder verkauften EP dann 1 Euro an Sea Shepherd?
Genau, von jeder verkauften EP, ob das jetzt in einem Bundle ist, mit einem T-Shirt zusammen, mit einem Pulli oder ob das halt eine EP alleine ist, alles, was halt irgendwie mit der EP zusammenhängt, da geht 1 Euro dann an Sea Shepherd.
Nach euren lyrischen Einflüssen zu fragen, ist so ein bisschen hinfällig. Da kommt man recht schnell selber drauf, wenn man einfach mal die Musik hört und ein bisschen auf den Text achtet. Aber was sind denn eure musikalischen Einflüsse?
So vergleichbare Bands aus dem deutschsprachigen Bereich habe ich gar nicht unbedingt. Ich finde irgendwie Musik geiler, die amerikanisch klingt. Das klingt jetzt kontrovers, weil wir Deutsch singen, aber zumindest so dieses ganze Riffing und der ganze Sound und der ganze Mix, wenn das irgendwie nach einer amerikanischen Produktion klingen, klingt das für mich irgendwie angenehmer und cooler. Warum auch immer, vielleicht weil ich sehr viel englischsprachige Musik auch höre und da wechseln dann die, sagen wir mal, die Einflüsse immer mal wieder, glaube ich. Das ist aber auch bei jedem so ein bisschen anders, weil jeder unterschiedlich viel und auch unterschiedliche Genre einfach privat hört. Jonas, unser Bassist, der hört zum Beispiel auch sehr viel Rap, was ja auch nicht jedermanns Sache ist, aber das ist teilweise dann beim Lyric-Schreiben oder so auch mal ganz interessant. So. Mhm. Führt aber auch oft dazu, dass er denkt, ich könnte irgendwie eine Gesangsline singen in einem Takt, die, weiß ich nicht, aus gefühlt 100 Worten besteht. So.
Gerade wenn man jetzt den Sound vergleicht mit eurem Debütalbum Startschuss, das vor 5 Jahren rausgekommen ist, finde ich, dass euer Sound jetzt moderner, metallischer und so ein bisschen glatter auch geworden ist. Oder wie würdest du das beschreiben?
Ja, mit dem Metallischer kann ich mich auf jeden Fall anfreunden. Finde ich auch gut. Sollte auch so sein. Und ein bisschen glatter, ja, ist, glaube ich, ein bisschen besser produziert. Das haben wir natürlich auch unserem Produzenten, dem Alex Henke, zu verdanken. Der hat da, glaube ich, auch einfach ein ganz gutes Händchen für. Und ja, das war dann irgendwie eine ganz gute Kombi.
Du bist manchen Leuten ja vielleicht auch bekannt von Oktober Promotion. Wie sehr profitiert denn deine Band davon? Oder gibt es vielleicht auch Dinge, bei denen du zu sehr mit der Brille des Promoters rangehst?
Oh ja, ja, mit Sicherheit ist das so ein Fluch und Segen zugleich, könnte ich mir vorstellen, weil einerseits braucht alles, was man an Releases haben möchte und so oder plant, dauert dann natürlich dadurch länger, weil man sich viel mehr Gedanken macht. Und dann versuche ich das natürlich auch immer meinen Bandmitgliedern irgendwie so zu erklären, so ja, komm, wir müssen das am besten so machen, weil so sollte das ja am besten funktionieren. Und die nicken natürlich dann nur mit dem Kopf, weil ja, was sollen sie auch sonst anderes sagen? Dann werden irgendwie Aufgaben verteilt und dann ziehen wir das irgendwie durch. Ich glaube, es ist cool für die Band, sicherlich, da will ich jetzt irgendwie gar nicht was Gegenteiliges sagen. Aber manchmal ist es vielleicht auch einfach geiler zu machen, ohne immer 20 Mal drüber nachzudenken. So wie wir es bei Songtexten eigentlich auch machen, weil da mache ich mir tatsächlich keine Gedanken. Da hauen wir das einfach raus. So. Das ist deutlich schneller im Kasten, als jetzt zu sagen, ja, wann bringen wir jetzt unsere nächste EP, unser nächstes Album und so weiter. Wie wird unser Musikvideo, was soll es für Teaser geben, etc. Alles, was da mitkommt. Da hat man dann ja doch irgendwie einfach zu viel Vergleichsbands, wo man sagt, ja, die machen das und das und das. Das sollten wir bestimmt auch machen. Das ist ja cool. Mhm. Und dann dauert das alles.
Kommt es da auch häufiger vor, dass du eine Band hörst und sagst, oh, so einen Sound in die Richtung könnte ich mir für meine Band auch vorstellen?
Auf jeden Fall. Also ich höre sehr viel amerikanische Musik auch. Da finde ich einfach viele Produktionen sehr gut. Das wäre auch einfach eine Sache, wo ich mir sagen würde, boah, wenn man so einen Sound hinbasteln könnte, wäre das schon geil. Und ich weiß auch, dass es natürlich geht. Wir können sowas schon liefern. Nur muss man sich als Band natürlich irgendwann mal so ein bisschen entscheiden, wo möchte man hin? Also in welches Genre möchte man so ungefähr bedienen? Zumindest innerhalb eines Albums oder den nächsten 1, 2, 3 Alben. Es ist natürlich schwierig, dann den einen Song irgendwie da jetzt so einen Pop-Rock-Song zu machen mit dem entsprechenden Sound und dann der nächste Song wird dann halt irgendwie à la Architects vom Sound her. Also das wäre zwar geil, wenn man das alles machen könnte und manchmal habe ich auch wirklich Bock, das einfach so zu machen, um alles irgendwie zu verarbeiten, aber ich glaube, dann fragen alle irgendwie, was bei uns denn falsch läuft.
Könnte passieren, ja. Hat sich denn dein Berufsalltag durch die Pandemie sehr verändert?
Ich bin auch erst seit dem 1. Januar 2020 bei Oktober Promotion und die Pandemie kam dann ja schon im März. Bis dahin war das eigentlich ein super interessanter Einblick auch. Ich war auch viel unterwegs und habe mir auch viel Bands live angeschaut und plötzlich natürlich war das gar nicht mehr Thema. Ich weiß noch, ich war irgendwie tatsächlich noch bei Highly Suspect in der Markthalle. Ein ziemlich geiles Konzert gewesen sogar. Und da hat man schon gemerkt, so die Stimmung ist merkwürdig. Irgendwie ein bisschen Desinfektionszeug war am Start. Und naja, ein paar Tage später war es halt auch schon vorbei. Und das hat doch sehr stark irgendwie auch auf den Beruf natürlich abgefärbt, weil plötzlich natürlich jeder festgestellt hat, also jede Band und jedes Label, wir müssen erstmal abwarten, was jetzt passiert. Unsere Alben, die wir geplant haben, die legen wir jetzt erstmal auf Eis. Die sind zwar alle fertig und die sollten eigentlich alle rauskommen, aber die schieben wir jetzt alle erstmal. Hm. der Job von mir besteht eigentlich daraus, dass man diese Alben, die dann halt kommen, immer bestmöglich promotet. Und das war natürlich erstmal eher weniger der Fall. Also es gab natürlich noch ein paar Releases, die sehr fix waren. Die wurden dann halt auch so durchgezogen. Aber gerade die größeren Bands, die größeren Acts, so, die haben gesagt, gut, wir warten jetzt lieber ab, weil die wollen natürlich auch ihre Tour stattfinden lassen im Zusammenhang mit dem Album. Und das hat erstmal dazu geführt, dass wir erstmal in Kurzarbeit sind und auch alle dann ins Homeoffice. Ja, so blieb das eigentlich auch eine ganze Zeit lang. Ich glaube sogar tatsächlich bis Juli letzten Jahres. Und dann sind wir wieder mit 40 Stunden die Woche angefangen. Und ja, dann hat man auch gemerkt, es wurde auch dann mal wieder besser. Aber dann ging es ja auch direkt wieder los mit Corona. Also es war irgendwie so ein kurzes Hoch und dann wurde es wieder gab es wieder ein dickes Tief. Aber da hat man es dann nicht ganz so doll bei den Releases gemerkt. Da hatte man schon fast das Gefühl, dass die Leute gesagt haben, so, boah, ey, wir haben das jetzt, wir haben auch schon neue Sachen geschrieben, die müssen jetzt einfach raus. Komm, wir hauen das jetzt raus und wir geben der Agentur die Arbeit. Also es hätte, glaube ich, alles viel, viel schlimmer kommen können für die Firma. Und wir sind da echt alle sehr happy, dass wir da bis jetzt so gut durchgekommen sind und ja, die Leute weiter Musik machen. Das ist auf jeden Fall schön.
Mm. Ja, gerade in so einer Zeit ist man auch als Fan sehr dankbar, wenn dann einfach neue Musik rauskommt. Und ja, man, also gerade wo man gar nichts machen konnte, wo auch alle Freizeitaktivitäten zu hatten, man nur zu Hause war, war es dann immer ein Highlight, wenn eine Band, die man mag, ein neues Album auch rausgebracht hat.
Ja, auf jeden Fall. Was hast du dich auch immer über die Streaming-Gigs gefreut?
Ja.
Ja, cool.
Ich weiß, manche mögen es nicht, aber ich finde, also ich meine, wir haben ja auch früher alle Musik-DVDs geguckt und so, ne? Und das ist dann so eine Mischung gewesen aus so dieses Feeling von einer Musik-DVD. Oder was ich sehr krass fand, wenn ich wusste, dass die Band tatsächlich gerade live spielt, dann ist es nochmal ein ganz anderes Gefühl gewesen. Also wenn man wusste, die stehen jetzt wirklich vor der Kamera, die mir hier ein quasi Live-Bild auf den Fernseher bringt.
Ja, auf jeden Fall, fand ich auch. Also ich hatte mir auch relativ am Anfang, weiß jetzt gar nicht mehr genau, wann das war, aber die Trivium-Show angeschaut und die fand ich auch super. Also die war ja so sehr ausproduziert, fand ich extrem gut. Hab mich auch dann irgendwie sehr gefreut, dass man das dann auch in dieser Zeit noch mitnehmen konnte. So. Und es ist ja doch sehr selten der Fall, dass man dann, wenn man mal einen Konzertmitschnitt oder so bei YouTube sich anguckt, dass das dann auch wirklich so ein sogenannter Pro-Shot ist und dass alles irgendwie cool abgemischt ist, sondern meistens ist es dann ja irgendwie nur eine Handykamera und in dem Fall wurde es ja irgendwie so fast normal, dass Bands einfach ihre Shows abgefilmt haben, ihre Live-Performances und irgendwie hochgeladen haben. Ist auch irgendwie vielleicht für die Zukunft ein ganz interessanter Schritt.
Oder was ich auch schön fand, wenn die dann was Besonderes draus gemacht haben. Also manche haben ja dann wirklich in so einer virtuellen Umgebung praktisch gespielt, also in einem grünen Raum und zu Hause hat man dann ein total abgefahrenes Bild davon gehabt. Oder manche Bands haben in Locations gespielt, in denen sie nie sonst eine Live-Show spielen könnten, weil einfach das mit den Fans überhaupt nicht hingehauen hätte. Also das war auch spannend, wie manche Bands das genutzt haben.
Auf jeden Fall, es haben sich, glaube ich, echt auch ganz neue Möglichkeiten geschaffen dadurch. Ne? Also muss man natürlich auch mal sagen, ich glaube, so hart das klingt, nicht für jeden war das jetzt irgendwie ein Schlag ins Gesicht, die Pandemie. Für die meisten natürlich schon und das ist natürlich alles sehr gut, wenn das irgendwie vorbei ist. Aber viele haben sich das natürlich in dem Sinne zu nutzen gemacht, dass sie gesagt haben, hey, komm, wir machen das Beste draus. Wir supporten jetzt auch die Venue. Wir buchen da jetzt einfach, ob das jetzt für ein Musikvideo ist oder ob das jetzt für ein Streaming-Konzert ist. So vollkommen egal, einfach irgendwie zusammenhalten. Und das Engagement fand ich auch sehr gut.
Es hat auf jeden Fall die Kreativität gefördert.
Absolut, ja. Absolut.
Viele Bands, die wir auch in Interviews hatten, haben auch erzählt, wir hatten jetzt viel, viel mehr Zeit zum Schreiben und haben deswegen auch was Neues rausgebracht. Vielleicht haben manche ein Album veröffentlicht, die erst nur eine EP machen wollten oder manche haben einfach eine EP rausgebracht, weil sie gerade die Songs dazu hatten. Ist das nur so ein Gefühl von mir? Du bist da ja ein bisschen näher an den Zahlen dran oder ist es tatsächlich so, dass dann irgendwann mehr Releases kamen?
Ja, also man merkt jetzt schon, dass die Release-Intervall sozusagen, das ist schon höher als sonst. Also gerade wenn man sich immer so anguckt, wann haben Künstler, sagen wir mal, in den letzten 3 Jahren oder 4 Jahren Alben rausgebracht. Und teilweise ist jetzt wirklich so irgendwie, die Künstler haben letztes Jahr ein Alben rausgebracht und dieses Jahr schon wieder. Mhm. Und das ist wirklich so Schlag auf Schlag, das hatte man, glaube ich, sonst wirklich sehr, sehr, sehr selten. Das zeigt ja doch, dass die Leute einfach echt viel, also verhältnismäßig mehr Zeit hatten und die Zeit einfach für Mucke sich genommen haben, was ich natürlich auch cool finde. Ja, ich glaube, da wird uns auch noch ein bisschen was erwarten in Zukunft, was da noch alles so kommt. Bin auf jeden Fall auch sehr gespannt. Und ich habe auch wieder mächtig Bock auf Konzerte. Weil es gibt ja so viele Songs nachzuholen, ne? die jetzt irgendwie rausgekommen sind, aber die man noch nie live gehört hat.
Definitiv. Ich bin vor 2 Tagen auf einem Ghost Kid Konzert gewesen und das war einfach der Hammer. So überhaupt mal wieder Live-Musik und dann noch auch eben eine Band, die man so noch nie gesehen hat, mit Songs, die noch nie live gespielt wurden, beziehungsweise einen Tag vorher war das allererste Konzert und das war das zweite überhaupt. Also es war schon Hammer. Als ich die Karten gekauft habe, musste man auch alles Mögliche angeben und es hieß auch erst, wahrscheinlich braucht man einen negativen Test und Maske tragen und Stühle und so. Und jetzt, weil die Inzidenzen so niedrig waren, haben die eben ganz viele Punkte davon wieder gestrichen und am Ende gab es nur diese Kontaktnachverfolgung.
Ah, okay, ja, weil das, was ich auf den Aufnahmen gesehen habe, dachte ich auch so, ja, also die Auflagen scheinen recht entspannt zu sein.
Ich fand es wirklich gut gemacht, weil man vorne reingehen konnte, aber die Location war vielleicht zu einem Drittel voll. Das heißt, wenn man dann das nicht wollte, wenn man wirklich gerne auch Abstand halten wollte, dann hatte man auf jeden Fall die Möglichkeit, einfach ein bisschen weiter hinten zu bleiben.
Ja, okay. Ja, das ist natürlich ganz gut gelöst, ja.
Man hatte tatsächlich die Wahl, will ich jetzt rein oder nicht?
Ja, ich glaube, man muss sich da auch erstmal wieder dran gewöhnen wahrscheinlich, ne? Also, ich hatte das hier in Hamburg, ich weiß nicht, wie lange das jetzt her ist, ich würde jetzt einfach mal sagen, einen Monat, als die Außengastronomie wieder geöffnet hatte. Und das war ein sehr regnerischer Samstag, das weiß ich noch. Da wollte ich eigentlich nur einkaufen gehen mit meiner Freundin. Und das war dann irgendwie, auf einmal sehe ich da die ganzen Kneipen und die hatten alle wieder auf, draußen zumindest. Und die Leute saßen da und ich meinte, hilft jetzt nichts. Wir müssen einen Abstecher machen, wir müssen jetzt Fassbier trinken gehen. Mhm. Und dann meinte sie so, bevor du mir jetzt hier noch den ganzen Abend in den Ohren hängst, let's go, wir trinken jetzt Fassbier. Und dann sind wir zum nächsten Laden in der Schanze und haben uns da draußen hingesetzt. Und es war natürlich ein Wetter, bei dem man sich niemals hätte draußen hingesetzt unter normalen Bedingungen. War aber natürlich trotzdem bumsvoll. Es war erstmal total weird, weil es so viele Menschen auf einem Haufen waren. Man hatte natürlich den entsprechenden Abstand, aber trotzdem war es eine Menschenansammlung, die man so Ewigkeiten nicht mehr erfahren hat. Das war wirklich am Anfang sehr ungewohnt. Das nimmt natürlich dann ab, wenn man dann, wie die anderen, die vor einem da waren, schon irgendwie dann 1-2 Bier getrunken hat, dann ist man natürlich irgendwann auch mal wieder ein bisschen entspannter. Aber so stelle ich mir das bei den Konzerten auch vor.
Ich muss sagen, es war schon ganz gut, erstmal so ein etwas distanzierteres Konzert zu haben, bevor es dann wieder in die Vollen geht, so zum leicht Akklimatisieren.
Ich glaube auch erstmal ist das auch so der Weg, ne? Ich habe auch mich mit vielen Leuten mal unterhalten, die auch einfach in der Live-Branche tätig sind, die auch gesagt haben, wenn das jetzt alles wieder von heute auf morgen losgehen würde, ist ein ganz anderes Thema, aber dann hätten wir natürlich ein Riesenproblem, weil die Leute sind uns natürlich teilweise abgesprungen, die arbeiten jetzt irgendwie im Einzelhandel etc., so die alle sonst halt auch Veranstaltungen so gerne gearbeitet haben, weil sie halt einfach die Musik cool fanden und so, die sind halt momentan alle weg und die müssen ja halt erstmal alle wiederkommen. Ja. Und dann gibt's einfach so viel, was nachgeholt werden soll. Ich bin wirklich gespannt, wie das alles wird und ich hoffe, dass das auch irgendwie so angenommen wird, dass der Mensch dann keine Maschine ist und dass irgendwie alles ein bisschen gesittet zugeht. Lass mich mal überraschen.
Ja, vor 100 Jahren hatten wir es ja ähnlich, wo dann die goldenen 20er kamen und das Partyjahrzehnt und naja, vielleicht ist es diesmal auch wieder so.
Ja, genau. Das war es auf jeden Fall und ich glaube, ja, vielleicht ist es genau das. Wäre ja schön.
Gut, dann verrat mir doch noch, zu welchem Lied möchtest du denn dann feiern gehen, wenn das goldene Partyjahrzehnt dann wirklich in die Vollen geht?
Wird sich wahrscheinlich noch 20 Mal ändern, aber wäre es morgen, würde ich es, glaube ich, extrem feiern, wenn ich live abfeiern könnte zu dem neuen Trivium-Song The Court of the Dragon. Habe ich neulich gehört, gesehen, mitsamt Musikvideo, dachte ich mir, wow, coole Single, die würde ich gerade gerne abfeiern.
Ich muss gestehen, ich bin an Trivium bisher noch nicht so richtig rangekommen. Ich habe mir ein paar Songs mal angehört, aber mir ist das, glaube ich, vor allem vom Gesang her zu power-metallisch, obwohl sie eine ganz andere Richtung machen, aber diese Assoziation ist bei mir irgendwie immer da.
Ja, okay. Es ist tatsächlich nicht jedermanns Sache, das ist wahr. Also ich kenne viele, die Band echt sehr gut finden, und dann kenne ich allerdings, wie es halt immer so ist, ne? Kennt man auch viele, die sagen so, nee, ist irgendwie nervt mich die Stimme oder so. Ich finde es eigentlich irgendwie ganz cool, wie der Matt das hinkriegt, also dass der so facettenreich singen kann. Mich fasziniert das, aber klar, das muss nicht jeder mögen.
Nee, aber ich stimme auf jeden Fall zu, dass er ein sehr, sehr guter Sänger ist und dass die Band auch den Erfolg, den sie haben, auf jeden Fall mehr als verdient haben mit dem, was sie da alles noch so drumherum machen.
Ja, auf jeden Fall. Aber dann darfst du mir auch sagen, zu welchem Song du abfallen würdest.
Bei mir wäre es von We Came as Romans, Lost in the Moment.
Okay, alles klar. Ja, ein guter Song.
Und würde dann auch gut zur Situation passen.
Absolut, ja. Das kann man so stehen lassen. Cool.
Dann danke dir, dass du zu Gast warst hier bei Pommesgabel, dem Podcast von powermetal.de. Und ja, fingers crossed, dass die EP ein Erfolg wird und euch dann auch bald auf die Bühne bringt.
Danke. Wir klopfen auf Holz und bis bald hoffentlich.
Jo, mach's gut. Ciao.
Ciao.